Dann herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich stelle noch kurz unsere Speaker vor. Und zwar zum einen haben wir Annette Scheffel. Annette Scheffel ist freie Redakteurin und Autorin in Berlin. Für die Süddeutsche Zeitung und den Musikexpress macht sie sich Gedanken über Pop und Gegenwartskultur, immer an den Schnittstellen zu Politik und Netzgesellschaft. Deswegen goldrichtig hier. Außerdem ist sie Musikkritikerin im Soundcheck, dem musikalischen Quartett bei Radio 1. Hallo Annette. Dann haben wir Steffen Greiner. Steffen Greiner ist Kulturjournalist in Berlin und Redakteur des Gesellschaftsmagazins Die Epilog. Er schreibt über Musik für die Taz und jahrelang für die Intro, zumindest bis jetzt. Seine Texte beschäftigen sich oft mit dem Komplex Geschlecht in der Popkultur. Und dann Jens Balzer. Ja, es ist quasi nicht möglich, sich mit Popmusik zu beschäftigen und nicht früher oder später auf einen Text von Jens Balzer zu stoßen. Er ist Autor für den Rolling Stone, für den Spex, stellvertretender Ressortleiter im Feuilleton der Berliner Zeitung. Außerdem betreut Jens Balzer den Popsalon am Deutschen Theater und lehrt Popkritik an der Berliner Universität der Künste. Hallo Jens.
Hallo.
Lieber Jens,
ja,
unsere, die These von diesem Talk hier ist ja, dass Popmusik weiblich ist. Wir haben viele Künstlerinnen vorab genannt im Programm. Es wird heute unter anderem über Helene Fischer gehen, wir reden über Lord, wir reden über FKA Twix, Sefdaliza, Beyoncé. Und meine Frage an dich wäre, ist, kriegen es die Männer nicht mehr hin?
Ach naja, ich glaube, man muss diese These, dass der Pop weiblich ist, das werden wir ja noch diskutieren, das hat natürlich auch immer zwei Seiten. Also ich habe sie mal aufgestellt in einem Buch, das 2016, glaube ich, erschien, 2015 geschrieben wurde. Und da war es wirklich so, dass mir das so vorkam, als seien in so seit circa zwei, so in der ersten Hälfte des Jahrzehnts irgendwie eigentlich alle, wie auch immer, interessanten Alben, Tracks, musikalische Neuansätze von Frauen gekommen. Und als ob es auch im, sagen wir mal, musikalischen Mainstream in den Hitparaden wirklich eine ganz deutliche Konzentration irgendwie, oder also eine, sagen wir mal, in der Popgeschichte nie dagewesene massive Ballung von weiblichem Talent gegeben hätte, das sich auch durchsetzen kann. So, also wenn man das einfach mal mit der Popgeschichte der 70er Jahre vergleicht, die eigentlich zu 98% von Männern dominiert wurde, ist das eigentlich eine ganz deutliche historische Verschiebung. Es ist natürlich so, um das gleich wieder zu relativieren, schon ein Jahr später, also in den Hitparaden 2017, sowohl in den USA als auch in Deutschland, so als der Vergleich kamen fast nur noch Männer vor. Also da gab es einen ganz starken Backlash. Also wir haben jetzt keinen historisch utopischen Endzustand erreicht mir damit. Und natürlich, wie wir gesehen haben, auch in der ganzen Debatte um MeToo jetzt im letzten Jahr rund um die Grammys auch, bleiben die Strukturen des Musikgeschäfts männlich geprägt. Das ist mir ein langer historischer Prozess, der bei weitem nicht abgeschlossen ist. Dennoch glaube ich, das war jetzt irgendwie erstmal so meine ganz, ohne irgendeine Erklärung dafür zu haben, so als Beobachter und Popkritiker, die ich irgendwann festgestellt habe, so in einem bestimmten Zeitraum, wenn ich so auf die letzten 10 Jahre zurückblicke, war eigentlich alles, was mich interessierte musikalisch und was auch, sagen wir mal, so den neue Sounds, neue Ansätze, neue Ästhetik, neue Performance, alles, was irgendwie die ganze Sache wieder ein bisschen nach vorne gebracht hat, kam eigentlich zu 90% von Frauen. Und das scheint mir ein historisch also neuer Zustand zu sein.
Dann eine Anschlussfrage gleich an dich oder beziehungsweise Steffen, die betrifft dich auch, weil nämlich als ich mir Gedanken gemacht habe über dieses Panel und Leute zusammengestellt habe vorab, habe ich eben auch dich, Steffen, gefragt, ob du nicht Lust hättest mitzusprechen, und du hast ja ein bisschen gezweifelt oder hast dir eben Gedanken gemacht und Vorbehalte gehabt im Sinne von, naja, darf ich als weißer Cis-Mann überhaupt jetzt hier nochmal groß was dazu sagen oder sollte man das Feld nicht lieber komplett den Frauen überlassen? Deswegen die Frage an euch beide, sollte man als Mann jetzt erstmal die Klappe halten oder ist es gut, dass ihr auch hier seid und auch wieder quasi als Männer über Frauen redet und sie auch bewertet?
Kannst du das zu achten?
Das sind, was für eine Frage. Naja, also prinzipiell, jein. Also ich finde tatsächlich, dass Männer ihm öfter mal die Fresse halten können in diesen aktuellen Diskursen, was sie auch Gott sei Dank gemacht haben, ganz, ganz oft. Dann wiederum ist es natürlich trotzdem, finde ich wichtig, irgendwie dann entsprechend allerdings auch dann eine Perspektive einzubringen, die natürlich eine männliche Perspektive ist, allerdings eine, die schon da durchgegangen ist, ein bisschen zu verstehen, dass die eigene Perspektive eine männliche ist oder eine privilegierte und so weiter. Was es dann ja tatsächlich dann nochmal ermöglicht, irgendwie da was dazu zu sagen. Was das jetzt hier heute angeht, ist schon okay, dass ich hier
bin. Ich freue mich auch okay, dass ihr da seid.
Ich freue mich total.
Ja, aber es ist ja natürlich immer die Schwierigkeit, weil man kann sich als Frau dem männlichen Betrachter ja nicht entziehen. Also wir haben zum Beispiel jetzt Janelle Monáe, über die wir vorab auch gesprochen haben, die R&B-Künstlerin, die jetzt gerade ein Album rausgebracht hat. Früher super futuristischer R&B, hatte so eine Mensch-Maschine, so ein Konzept entworfen, ist jetzt ein bisschen natürlicher geworden, ein bisschen menschlicher geworden sozusagen. Und die hat eben im Interview mit dir, Jens, gesagt, als du sie gefragt hattest, ja, stört es dich eigentlich, dass Männer immer noch dich als Objekt sehen, obwohl du dich so sehr dagegen stellst? Und sie hat gesagt, naja, ich kann halt nichts dagegen machen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, wie das genau war.
Ja, die Frage war nicht ganz so. Die Frage war, es ging halt irgendwie um ihre androgyne Erscheinung. Also sie hat auch irgendwie, also seit, im Grunde seit ihren ersten, ich weiß nicht, vielleicht muss man das nochmal erklären, also Janelle Monáe, R&B-Künstlerin aus den USA, von der Ostküste, hat eigentlich seit 2007, kam, glaube ich, dass die erste Debüt-EP so eine Art Cyborg-Look, also hat sich irgendwie an dem, also ihr Style-Icon war dieses Roboter-Mädchen aus dem Metropolis-Film von Fritz Lang. Daraus hat sie dann so eine Art Cyborg-Androiden, sehr androgyne Androiden entwickelt irgendwie und tritt auch irgendwie nach wie vor in so androgynen Uniform-Anzügen auf. Und die Frage war dann, ob sie das tut, um sich damit dem männlichen Blick zu entziehen oder ob sie glaubt, dass man mit so einer Form von androgyner Körperperformance sich dem männlichen Blick entziehen kann. Und dazu sagte sie einerseits, nee, es geht bei den Uniformen erstmal gar nicht um Androgynität, sondern um einen sozialen Kommentar, weil ihre Eltern irgendwie aus der Working Class kamen und irgendwie die ganze Zeit ihres Lebens Uniformen tragen mussten. Und deswegen will sie halt als Working Class Kind Uniformen tragen und diese Uniformen aufwerten, indem sie die halt so fashionmäßig aufwertet. Und ohnehin kann man ist der männliche Blick auf einen wie auch immer weiblichen oder auch sich auch dem weiblichen Zuschreibung entziehenden Körper ohnehin nicht abstellbar, solange es Männer gibt. Deswegen gibt es irgendwie diese Möglichkeit nicht, sich vollständig zu entziehen. Ich finde, das ist irgendwie eine Antwort, worauf man erstmal nichts mehr sagen kann, aber natürlich ist es, die Grundlage dessen ist, das wird es weitergeben und man kann sich nicht vollständig entziehen, aber das heißt ja nicht, dass man irgendwie den wie auch immer über Jahrzehnte, Jahrhunderte historisch geprägten männlich-patriarchalen Blick bedienen muss. Und man kann ja versuchen, da was zu verschieben. Aber man bleibt halt immer in diesem System. Also man kann innerhalb von Blicksystemen versuchen, was zu verändern. Das finde ich an so vielen Künstlerinnen wie Janelle Monáe interessant.
Jeanette, bleiben wir mal bei Janelle Monáe. Du hast ja auch mit ihr gesprochen und auch über sie geschrieben. Das ist ja sehr... Also was sie macht, ist ja so eine Art Konzeptkunst. Also es war früher eben sehr konzeptlastig. Sie war dieser Cyborg-Mensch-Maschine, wie Jens gerade gesagt hat, und sehr bedeutungsschwanger, jetzt gerade auch wieder sehr viele Bedeutungen mit drin. Sie redet über Queerness, sie redet über Blackness. Da werden ganz viele gesellschaftliche Debatten mit abgedeckt. Die MeToo-Debatte, die Black Lives Matter-Debatte. Ich hatte im Vorfeld, jetzt gerade auch, weil das Album rausgekommen ist am Freitag, das Gefühl, es wird halt sehr viel über diese Konzepte geredet und vielleicht gar nicht mal mehr so sehr über die Musik. Also es steht irgendwie so im Vordergrund, dass ich mich gefragt habe, könnte man vielleicht sogar sagen, dass dadurch, dass sehr darüber geredet wird, wer sie ist, wie sie aussieht, wofür sie sich einsetzt, wird gar nicht mehr so viel darüber geredet, ob die Musik gut ist oder nicht, was vielleicht ja bei einem männlichen Künstler eher gemacht werden würde.
Ah, das glaube ich tatsächlich eigentlich gar nicht. Also man muss ja dazu sagen, Janelle Monáe ist jetzt musikalisch auch nicht unbedingt die innovativste. Also sie macht schon einen sehr klassischen R&B, sehr funklastig. Es klingt eigentlich so wie eine geupdatete Version von Prince. Also es klingt sehr nach Prince und sie teilweise inszeniert sie sich auch wie Prince, also wie ein weiblicher Prince. Und ich habe schon das Gefühl, dass da auch über die Musik geredet wird, beziehungsweise sie selber, für sie selber ist ja die Musik oder auch die Catchiness ihrer Musik, also ihre Single, diese, das ist jetzt gerade das Video zu Pink, aber die erste Single des Albums, Make Me Feel, die ist ja ganz klar ein Hit, also die ist ganz klar auf Catchiness, die soll im Radio funktionieren, die soll, wenn man sie einmal gehört hat, soll man sozusagen schon mittanzen wollen. Deswegen glaube ich, ist das, die Musik ist sozusagen nur ihr Weg, die Themen sozusagen nach außen zu tragen. Was aber wiederum bei Janelle Monáe oder bei vielen dieser Künstlerinnen sehr interessant ist. Also du hast ja eben schon gesagt, dass du das Gefühl hast, dass es weiblicher geworden sind, dass Pop weiblicher geworden ist, beziehungsweise dass die ganzen Interessanten, die Anstöße, die Ideen, die ja auch die Verschiebungen in den Grenzen von weiblichen Künstlern kamen. Was ich aber, vielleicht ist es sogar unser nächster Schritt in der Diskussion, am wichtigsten finde, ist, dass man merkt, dass diese Inszenierungen ganz deutlich von den Frauen selber gesteuert sind, dass die, also dass sie kontrollieren, wie ihre Inszenierung sozusagen ist, wohingegen, glaube ich, früher das viel öfter noch vorgekommen ist, dass sich da schon so ein, was auch immer, vielleicht sogar ein weißer Mann dahinter hingestellt hat und sich überlegt hat, was funktioniert bei dem Publikum. Und dass die Frauen das jetzt viel stärker kontrollieren, also dass es von ihnen kommt. Sie inszenieren immer noch ihren eigenen Körper, also sie inszenieren sich bestimmt auch als Objekt, aber es kommt von ihnen, also es ist eine Selbstinszenierung und eine Kontrolle sozusagen auch über das Image.
Gut, dass du das ansprichst, das würde ich in Frage stellen insoweit, dass wir ja nicht genau wissen können, welche Machenschaften sind da im Hintergrund noch, die das steuern, welche Produzenten, welches Management hat da vielleicht irgendwie hingesteuert, das können wir natürlich nicht wissen, also beziehungsweise bei Taylor Swift ist es ja zum Beispiel so, dass halt Max Martin unter anderem ihre Alben produziert hat, dann bei FK Twigs, über die wir nachher noch reden werden, bei Kelela ist es so, dass da Arca, ein venezolanischer DJ und Produzent, da sehr für die Musik verantwortlich ist. Natürlich sicher mit deren Beisein von ihnen und in
der Zusammenarbeit. Aber die Beispiele, die du jetzt genannt hast, ja, da gibt es männliche Produzenten, die da mithelfen und so, aber das sind alles Beispiele dafür, wo die Frauen ihre eigene Musik mitproduzieren. Sowohl Taylor Swift als auch Kelela, die saßen wirklich mit im Studio und haben mitproduziert. Also auch das ist ja schon ein Fortschritt, muss man dazu sagen. Also sie sind auf jeden Fall integriert. Und ich glaube, gerade wenn es darum geht, was in den Clips passiert und auf der Bühne, also wenn es um den Körper geht, über den wir heute sprechen wollen, dann ist es schon sehr klar von den Frauen auch gesteuert. Also auf jeden Fall mindestens kontrolliert. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Punkt.
Oder es wäre halt die Frage, ob es einen Unterschied macht, ob die Selbstermächtigung von der Frau alleine kommt oder ob da vielleicht Produzenten im Hintergrund sind. Natürlich, am Ende ist es wichtig, wie es wirkt, vermutlich, wie es bei jungen Frauen ankommt, die es anschauen. Wobei ich mich halt eben frage, ob es dem einen Abbruch tut. Also, dass es nur vordergründig so ist, dass Frauen selbstermächtigend sind im Pop und in Wahrheit sind vielleicht doch ein paar Männer dahinter. Frage in die Runde, ob das dem Ganzen einen Abbruch tut.
Also ich glaube, vielleicht noch mal einmal, um auf dieses Produktionsbeispiel zurückzukommen, ich glaube, das ist ganz interessant. Ich habe mit, natürlich dann, ist es ja zum Beispiel Kelela auch viel vorgeworfen worden, dass also im Vorfeld der Platte, die letztes Jahr erschienen ist, dass sie halt irgendwie so einen feministischen Ansatz hat und auch irgendwie so einen sehr ambivalenten Umgang mit ihrer sexuellen Inszenierung und auch den Formen von Sexualität, also auch fetischisierter Sexualität, die in ihren Lyrics dann so vorkommen und dann sich aber irgendwie dann halt immer dahinter steht, produziert bei Kingdom oder produziert bei AK oder produziert so. Und darauf hat sie im Interview gesagt, naja, das ist aber dann selber schon, also wenn dieser Vorwurf kommt, aber selber schon wieder aus einem veralteten Denken, weil es eben nicht so ist, dass ihr irgendwelche Produzenten Beats zuliefern und sie dann drüber wegsingt, sondern wenn da steht, produziert bei AK, schickt ihr AK Beat-Elemente und die baut sie dann so um, wie es ihr passt. Und sie baut sie auch in vielen verschiedenen Versionen so um, wie es ihr passt. Je nachdem, ob sie damit live auftreten will, ob sie das in ein DJ-Set einbauen will oder ob das für das Studioalbum ist. Sie meint, diese ganze Idee der Remix-Kultur und der Beat-Produktionskultur, die aus diesen älteren, männlich geprägten Produktionszeitaltern kommt, die ist eigentlich komplett verschwunden. Bei ihr geht es um Editing. Und sie kriegt von Männern Sachen zugeliefert und dann editiert sie die. Und sie hört auch nie auf, die zu editieren, weil es ein endloser Prozess ist. Und eigentlich ist das für sie eigentlich eine viel dominantere, feministischere Form, damit umzugehen, dass sie nämlich irgendwas zugeliefert bekommt und dann damit macht, was sie will. So, und ich glaube, das ist, fand ich erstmal so, was aus dem Gespräch mit ihr rauskam, so ein ganz interessanter Standpunkt. Also man muss, glaube ich, einfach den Blick auf die Produktionsweisen mit verändern, wenn wir jetzt auch über Inszenierung reden.
Bei Kelela kam es mir tatsächlich so vor, als würde sie diese männlichen Produzenten-Gaststars im Grunde genommen so benutzen wie männliche Produzenten in den 80ern, so Sangesfrau, ne?
Genau, das hat sich einfach so ein komplett Feature, umgekehrt.
So, ne? Mhm. Da singt bei den 80ern, lädt irgendjemand eben jemand ein und die leiht dann die Stimme. Und bei Kelela ist es umgekehrt so. Sie singt über einen Beat, den ihr jemand leiht, so.
Wir sehen jetzt hier gerade schon das Cover von dem aktuellen Album von Kelela, Take Me Apart. Das hat auch für viel Aufruhr gesorgt, weil sie eben komplett nackt darauf ist. Du, Annette, hast im Musikexpress darüber geschrieben, dass es ein spannungsreiches Kräftemessen von Technologie und Soulfulness ist. Pro Sex, pro Feminismus, pro Selbstbestimmung und Kelela nimmt sich, was sie will. Muss man dafür nackt sein?
Das ist tatsächlich das mit einer der interessantesten Fragen bei Kelela, weil sie, also wenn man das Cover jetzt erstmal so sieht, sie ist komplett nackt, also nur noch sozusagen ihre Brust und ihr Schambereich verdeckt von ihren Rastas, also ja auch wieder von einem sehr schwarzen, also von einem Schwarz-Blackness-Symbol sozusagen. Sie ist aber, und da müsste man sich das Cover jetzt vielleicht ein bisschen näher angucken, das ist kein retuschiertes Cover. Also sie ist sozusagen, sie setzt sich da nackt hin und wenn man genau guckt, sieht man tatsächlich auf diesem Bild auch Dehnungsstreifen, man sieht Falten. Also es ist ein komplett unretuschiertes Cover. Insofern ist ihre Nacktheit etwas, was... Also es zeigt sie verletzlich, aber indem sie das so proaktiv tut, ist es auch schon wieder... Also hat eine unglaubliche Kraft. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt bei ihr. Es gab der Jan Kettwisch hat Kelela für den Musikexpress interviewt und hat auch mit ihr über diesen Gegensatz gesprochen. Und da hat sie gesagt, viele von ihren gerade schwulen Freunden hätten zu ihr gesagt, das wäre so, wie wenn sie, das ist ein Begriff eigentlich aus der schwulen, also aus wo man beschreibt, wer aktiv oder passiv beim Sex ist und sie wäre jemand, der topping from the bottom, also jemand, der in ihrer Passivität sehr aktiv ist. Also das ist so ein Knackpunkt bei Kelela.
Das steckt ja auch im Albumtitel. Genau. Also take me apart, also nimm mich auseinander ist dann, also einerseits will, also sie fordert ja gewissermaßen jemanden dazu auf, sie in eine passive Rolle zu drängen. Aber in der Aufforderung ist sie und diese Ambivalenz durchzieht die ganze Musik. Und das ist genauso wie du es erklärt hast, spiegelt sich die gesamte Musik auch in diesem Cover, also in dieser Mischung aus. Es hat ja auch was Dominantes natürlich, und diese aus Dominanz und Verletzlichkeit.
Steffen, du hast über Kelela und das neue Album geschrieben, dass sie R&B als kulturelles Kampfgebiet neu definiert. Wie hast du das genau gemeint?
Nee, da ging es tatsächlich darum, dass in meinem Gespräch mit Kelela es sehr deutlich war, dass sie die Empfindung hatte und die ja auch im Grunde genommen wahrscheinlich sich in Charts nachweisen lässt, dass das R&B in den 90ern eine Bewegung weggemacht hat von einer schwarzen Musik zu einer weißen Musik, beispielsweise durch Robin zum Beispiel als Name. Und sie bezieht sich sehr, sehr konkret in ihrer Musik dann doch immer wieder zurück auf so eine 90er R&B-Ästhetik, die sie wieder versucht, als schwarz sich anzueignen. So. Also sie macht im Grunde genommen ja tatsächlich, sagt sie auch tatsächlich, Musik für schwarze Frauen. So. Also es war für mich so ein ganz interessant. Ich bin in diese Musik nicht richtig reingekommen. So. Ich fand die immer irgendwie total geil, habe aber immer auch gemerkt, so, okay, aber irgendwie setzt die bei mir an andere Haken, als die dann nicht mehr richtig bei mir haften bleiben, wie sie das eigentlich müssten bei so einer großartigen Popmusik, wie die sie macht. Und für sie war das tatsächlich so, zu sagen, sie streicht Elemente bewusst raus, von denen sie weiß, dass weiße Männer beispielsweise oder heterosexuelle weiße Männer sie einfach mögen. Also für sie ist Musik extrem durch Race geprägt. So. Und sie hatte tatsächlich, wenn ich sie richtig verstehe, wirklich Forschung betrieben, welche Elemente bei wem sich verfestigen und entsprechend zielgenau produziert sie auf eine Gruppe zu, die, wie sie empfindet und was ja auch da die wirtschaftliche Lage irgendwie nachvollziehen lässt, die es auch wirklich nötig hat, einen Rücken gestärkt zu kriegen.
Bei Kelela, also es gibt viele von diesen futuristischen R&B-Pop-Königen, über die wir noch sprechen können. Ich würde an der Stelle nochmal Solange mit einbringen, weil die sich auch mit ähnlichen Themen beschäftigt. Die hat ja mit ihrem Album A Seat at the Table eines der, ja, du würdest sagen, besten Alben des letzten Jahrzehnts herausgebracht. Solange, also bekannt
wenn,
auch.
Wenn nicht noch irgendwas Großartiges kommt, ist das das Album des Jahrzehnts, ja, sage ich. Ja, nee, aber das ist nicht...
Genau, also Solange ist manchen vielleicht auch bekannt als die Schwester von Beyoncé, die aber ihrerseits eben auch eine sehr, sehr respektable Musikkarriere hat. Und Solange hat auf ihrem Album dieses eine Lied, das heißt Don't Touch My Hair. Da singt sie eben Don't Touch My Hair, Don't Touch My Soul, Don't Touch My Crown. Da habe ich mich beim Hören gefragt, wird da der Körper benutzt als stellvertretendes Element für das Innere, also für die Seele? Also ist der Körper bei einer Frau immer auch ein Zeichen für, wenn du meinen Körper anfasst, hast du auch mein Inneres angefasst? Annette, was würdest du sagen?
Das ist, glaube ich, eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich glaube, dass es viele Frauen tatsächlich so ein bisschen so verstehen. Also ich meine, wenn ich mich jetzt selber als Frau befrage, mein Körper hat ja immer was mit meinem Inneren zu tun, also es lässt sich ja nicht so richtig voneinander abgrenzen. Das Interessante aber bei Solange ist, dass sie das bewusst auch alles vermengt. Also nicht nur ihr Haar natürlich als etwas sehr Schwarzes, also der Afro als etwas, was ja auch ein Zeichen der Black Proudness ist. Also das meint sie natürlich damit. Aber sie vermischt hat alles auf diesem Album. Also nicht nur musikalisch, sondern eben auch, bei ihr geht es halt um das Schwarzsein, es geht um das Frausein, am Ende geht es aber auch um das Menschsein. Es geht um ihre Haare, es geht um ihre schwarze Haut, aber es geht auch um sozusagen Body and Soul im Fluss sozusagen. Also so verstehe ich dieses Album, so höre ich es, dass alles zusammenfließt und dass sie das halt versucht, alles zusammenzubringen. Also das ist eine starke Aussage, finde ich, die ich verstehe an ihrem Album, ist so, wenn sie über das Schwarzsein redet, dann ist es natürlich was sehr Spezielles, aber es ist auch immer was sehr Allgemeingültiges. Also sie vermengt sozusagen diese Ebenen. So verstehe ich das.
Ich glaube auch, dass es in dem Fall auch, also ich habe diesen Song so verstanden, Don't Touch Me Hair, dass es erstmal eher um Race geht. Und dass es darum geht, nicht der männliche Blick auf eine Frau, sondern der weiße Blick auf eine schwarze Frau oder der weiße männliche Blick auf eine schwarze Frau und wie man damit umgeht. Und es gibt halt genau wie eine, also ist halt so eine Spannung zwischen, man kann einfach bestimmte Erfahrungen nicht kommunizieren, sondern muss sie gemacht haben. Das geht gar nicht anders. Man kann das versuchen zu vermitteln, aber es wird immer ein nicht einholbarer Rest bleiben. Also die Erfahrung einer schwarzen Frau, da kann sich ein weißer Mann nicht hundertprozentig reinversetzen.
Auch eine weiße Frau nicht.
Das geht auch musikalisch nicht. Darum heißt ja das Album auch A Seat at the Table. Also man wird eingeladen,
sich zusammenzukommen und zuzuhören.
Sich bei jemandem an den Tisch zu setzen, also wie bei so einem Familientreffen und sich erstmal dahin zu setzen und der Familie zuzuhören. Aber auch einfach erstmal, hier wurde eben schon gesagt, weiße Männer sollen mal die Klappe halten. Also einfach erstmal die Klappe zu halten und zuzuhören, um dann aber eben auch nicht ausgeschlossen zu werden. Es ist halt irgendwie auch eine Musik, die sich auch dann wieder an alle richtet und die ja auch ganz bewusst ganz viele verschiedene Einflüsse, die eben nicht nur aus der schwarzen Musik kommen, irgendwie dann mit integriert. Und es gibt also diese wunderschöne Episode aus ihrem, oder eben auch traurige Episode aus ihrem Tagebuch. Es gab so einen Blog, der so rund um das Album veröffentlicht wurde, wo sie erzählt, sie war in, das weiß ich gar nicht wo, ich glaube in Austin, Texas, beim Kraftwerk-Konzert. Beim Kraftwerk-Konzert. Und es ist natürlich so, Kraftwerk ist ihre Musik, also da kommt alles her, vieles von dem her, wovon sich der Hip-Hop und auch der R&B dann in den 80er Jahren ernährt hat. Gleichzeitig ist natürlich Kraftwerk auch in den USA nur groß geworden, weil die von Afrika Bambaataa gefeatured wurden. Also es gibt eine ganz enge Verflechtung zwischen der weißer und schwarzer Musiktradition irgendwie, und sie war wirklich, also das kommen jetzt quasi ihre Pioniere und ihre Ahnen irgendwie, und dann ist sie in diesem Konzert und es sind nur Weiße. Und sie ist fast vollständig mit ihrem Mann allein irgendwie und wenigen Familienmitgliedern. Und ansonsten sind nur Weiße, die sie angucken und da halt auch die, offenbar so einen Impuls haben, wie so einfach mal ihr krauses Haar anzufassen, weil das ist so exotisch, dass da jetzt eine schwarze Frau im Kraftwerkkonzert ist. Und einfach diese kulturelle Enteignung gewissermaßen so, dass sich da wieder was anzueignen, das finde ich steckt in diesem Abend. Darum ist das so großartig, weil das ist, glaube ich, das Problem, das wir in diesem Jahrzehnt irgendwie nicht alle haben, aber das ist so, dass, was unsere kulturellen Entfremdungsprozesse gerade sehr gut beschreibt.
Ich würde gern zu Sefdaliza übergehen. Dazu zeige ich kurz mal ein Video, falls die manche von Ihnen nicht kennen. Und zwar ist das eine niederländische Songwriterin, die auch sehr avantgardistischen Elektro, R&B, Soul macht. Und die ist sehr interessant, wenn es um das Thema Körper geht. Und zwar, weil die aber vielleicht nicht so bekannt ist, also es klingt ein bisschen wie FK Twix, wenn das vielleicht ein bekannterer Name ist, aber gucken wir uns kurz mal das Video von ihr ausschnittweise an. Und zwar heißt das passenderweise Human. In dem Lied singt sie I am flesh, bones, skin und tanzt hier vor einer Gruppe von Männern. Ich hoffe, jetzt kriege ich es mit der Technik etwas besser hin als vorhin.
I am sweat.
Ja, dann kann ich das wieder steuern.
Scars. I am human. Nothing more than human.
Also Sefdaliza, genau, ist eine niederländische Songwriterin mit iranischen Wurzeln. Sie war früher mal Basketballerin oder hätte auch fast eine Karriere als Basketballerin ansteuern können, ist 1,90 groß, ist eine, glaube ich, sehr imposante Erscheinung. Man muss sich nur mal den Instagram-Account von ihr anschauen. Und sie ist wirklich komplett nackt, also sie setzt ihren Körper komplett ein. Sie hat in einem Interview mal gesagt, I'm everything you want me to be. Also sie ist quasi wie so der Körper, oder sie gibt ihren Körper dafür her, als Projektionsfläche. Sie thematisiert auch wieder Genderrollen, ist auch wieder so Mensch-Maschine-Cyborg. Jetzt gerade in dem Video haben wir es gesehen, sie ist eigentlich so eine Art Mensch-Tier, also so Pferdefüße und menschlicher Körper, also ein Zentaur. Es ist auch alles sehr avantgardistisch. Es geht sehr viel um Sexualität, also hier sie als Frau, die komplett den männlichen Blicken ausgesetzt ist. Meine Frage an dich, Jens, weil du dich vor allem auch mit diesen, also mit ihr und FKA Twix auseinandergesetzt hast, die so ein bisschen in die ähnliche Richtung gehen. Wird der Körper in dem Fall einfach nur noch so eine leere Hülle, die man mit Bedeutungen auffüllen kann? Also im Sinne von, der Körper löst sich auf in dieser elektronischen Musik?
Das finde ich jetzt gerade nicht. Also im Gegenteil finde ich den Körper extrem präsent. Also ich glaube, der ist, ich glaube, was hier, das unterscheidet sie auch, glaube ich, von FKA Twix, weil FKA Twix ja doch eher so eine androgyn ist das falsche Wort, aber eher eine sehr, sagen wir mal so, auch so eine Körperästhetik, die halt oft auch nah ist, so am sich entziehen wollen und am verschwinden wollen irgendwie pflegt. Und gerade bei Sefdaliza, das ist einfach reine Präsenz. Ich finde es eher interessant, dass der Körper sich eigentlich dann eher von so eindeutigen Arten der sexuellen Beschreibbarkeit irgendwie abkoppelt, ohne dass er jetzt irgendwie androgyn werden würde. Also es ist einfach so eine materielle Präsenz, die sexuelle Ambivalenzen nicht, also sagen wir mal, als Mangel oder als Entzug oder als Verschwinden inszeniert, sondern irgendwie als Überschuss, als Übertreibung. Da ist halt, also es ist halt nicht das Androgyne, sondern eher das, sagen wir mal, Hermaphroditische. Ich glaube, das ist auch der also das, warum hier irgendwie dieses Zentauren-Kostüm oder diese Zentauren-Performance aufgeführt wird. Also gibt ja eh gerade so einen Zentauren-Trend im Pop, scheint mir, ne? Gab ja im Jahr davor schon von Arca, war schon erwähnt, also ja. ein queerer Produzent aus Venezuela, der halt auch unter anderem jetzt mit Björk produziert hat und aber auch FKA Twix etc. Und aber ein wirklich großartiges, nach Solange dann das zweitbeste Album des Jahrzehnts, ein großartiges Soloalbum im letzten Jahr, wo es halt irgendwie um den bleibenden Schmerz des Coming-Outs geht gewissermaßen. Also um das Trauma, das nie verschwindet, um das, was gewissermaßen in den Körper eingeschrieben ist, wenn man als queerer Mann sich über die ganze Jugend hinweg nicht rauskommen konnte, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse eben in Venezuela das verhinderten. Und für den ist dieses Bild mit des Zentauren, also der tanzt dann auch irgendwie mit so Pferdefüßen, aber auf eine wirklich sehr, sehr schmerzhafte Weise. Also da sieht man schon, da ist das Zentaurenhafte eher eine körperliche Bedrängung oder etwas, was man körperlich irgendwie integrieren muss. Und bei ihr ist das ja eigentlich völlig selbstverständlich. Also die hat ja mit ihren Pferdefüßen kein Problem, oder?
Also ich würde das, wenn ich gerade so kurz anschließe, ich finde es tatsächlich total interessant, weil wenn ich das jetzt nochmal so betrachte, schließt sie ja tatsächlich oder ist sie so die nächste Stufe nach diesen Mensch-Maschinen, die es vor ungefähr 10 Jahren in ganz, ganz großer Menge gab. Dann tauchten innerhalb von, also es gibt natürlich eine sehr, sehr lange Tradition von Mensch-Maschinen im Pop, angefangen mit Kraftwerk, so natürlich, oder wahrscheinlich auch schon früher, wenn man kann es wahrscheinlich wirklich auf Metropolis vielleicht sogar zurückverfolgen, aber Kraftwerk dann ganz deutlich. Und dann kommt es über Björk, wird es sehr weiblich angeeignet. Also der Cyborg ist ja tatsächlich auch eine feministische Figur, die ja irgendwie in den 90ern über die Rave-Bewegung irgendwie ganz, ganz stark in so einen queeren Kontext gestellt wurde. Dann hast du irgendwann so Zitate davon, das ist dann so die Generation Lady Gaga oder Robin, die irgendwie so gearbeitet hat, oder Christina Aguilera hat mal so ein Cover gehabt irgendwie, wo sie so ein merkwürdiges Sexsymbol-Cyborg-Wesen ist, was aber dann doch irgendwie feministisch angeeignet wurde auf so eine strange Art. Aber das waren irgendwie eher so Zitate von Björk und so gefühlt. Und sie ist ja jetzt irgendwie so eine Umarmung des doppelt Organischen, ne? Also so im Grunde genommen, so dieses Pferd werden ist was völlig anderes als Maschine werden, so im Grunde genommen so. Und das ist tatsächlich vielleicht ja nochmal so ein gefühlt eine positivere Weiblichkeit, die da hinten dran steckt, als dieses eher, wir sind Cyborgs, wir lösen uns davon ab. Das ist ja ein sehr, sehr bewusstes Aneignen auch von oder ein bewusstes Dominieren des männlichen Blicks, indem man sich mit einem Tier, das sehr weiblich konnotiert ist, in eins setzt und das dann in so einer Galopp-Manege irgendwie vor alten Säcken irgendwie spielt. So, das ist ja total interessant.
Tatsächlich, wenn ich noch einen Satz zu sagen darf, ist das irgendwie, also das ist vielleicht als pophistorische Tradition nicht so bekannt, aber es gibt tatsächlich eine lange Tradition von Zentauren, also weiblichen Zentauren-Sex-Comics in der lesbischen in der lesbischen Underground-Comic-Szene der 70er Jahre. Also als gewissermaßen Frauen sich, also die klassische auch männlich geprägten Robert Crumb etc. Underground-Comic aneignen. Es gab dann in den 70ern so Autoren wie Roberta Gregory oder etwas später Donna Bart, Women's Comics Collective, die dann so lesbische Comics machten. Und tatsächlich war das Mädchen, das auf dem Pferd reitet und sich, ne, also diese alte Selbstbefriedigungsfantasie auch eben vom männlichen Blick geprägt, Boderek etc., wurde dann quasi lesbisch angeeignet und dann sind wir halt jetzt die Frau und das Pferd gleich in einem und dann brauchen wir die Männer nicht mehr. Wobei das Pferd als männliches Symbol bei uns gewissermaßen mit drin ist. Also das ist irgendwie vorbereitet im Comic und komischerweise kommt das jetzt irgendwie so, wird das nach Jahrzehnten wieder so irgendwie an die Oberfläche gespült.
Ähnliche Anekdoten gibt es übrigens in Jens Balzers Buch Pop, ein Panorama der
Gegenwart. Kurzer Werbeblock, vielen Dank.
Nur um kurz Werbung zu machen, also vielen Dank für diese historische Umrandung. Genau, ich habe jetzt im Hintergrund schon mal FK Twix, um die es ja jetzt schon mehrfach ging, gezeigt, die eben auch eine von diesen futuristischen R&B-Frauen ist, die aber eben noch nicht die Pferdefrau ist, sondern sie ist immer noch die Computer-Roboter-Frau.
Deswegen ist sie schwanger.
Sie ist eigentlich so ein Mischwesen. Also bei ihr scheint es immer sehr ambivalent zu sein. Also sie ist auf der einen Seite Roboterfrau, auf der anderen Seite sehr sinnlich. Es geht auch viel um Sexualität. Es geht viel um ihre Verletzlichkeit. Also sie scheint immer so ein bisschen auszutarieren zwischen Nähe, Distanz. In dem Video, das ist zu ihrem Album, das ist so ein 16-minütiges 50er Film, wo sie quasi sich selbst gebiert und dann kommen Tücher aus ihr raus. Also es ist auch wieder sehr, der Körper auch wieder sehr, sehr zentral. Aber um nochmal kurz zu diesen Roboter-Cyborg-Frauen zurückzukommen, was ich mich frage ist, diese Art von Frauen machen ja eine sehr bestimmte Musik, die sehr elektronisch ist, die sehr digital ist, die sehr am Laptop entstanden ist. Da hört man keine Akustikgitarre mehr. Braucht diese Art von Musik sehr viel stärker den Körper als jetzt zum Beispiel eine Frau an der Gitarre, Annette?
Ich weiß nicht, ob ich brauchen sagen würde, aber wahrscheinlich entsteht genau aus diesem Gegensatz, also aus der sehr elektronischen Musik, die ja sehr digital entfremdet ist und sehr viel auch mit Verzerrungen und mit Pausen und mit unnatürlichen Rhythmen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, also mit Rhythmen, die sich für uns nicht natürlich anhören, sondern uns eher überraschen oder erstaunen. Vielleicht tut dieser Musik der Körper besonders gut, weil sich darin halt ein dieser Gegensatz halt so schön spiegelt.
Um nochmal kurz zu Courtney Barnett zu kommen, das wäre dann nämlich auch eine Frage in die Runde.
Aber sag doch mal. Jetzt habe ich tatsächlich über den Faden verloren. Zeig du Courtney.
Genau, ich zeig kurz Courtney Barnett, damit man weiß, um wen es geht. Das ist eine Alternative-Rock-Sängerin, die so aussieht. Und bei ihr finde ich jetzt zum Beispiel als totalen Kontrast zu FK Twix jetzt beispielsweise, wenn wir schon dabei sind, interessant, dass bei jemandem wie Courtney Barnett geht es halt darum, ich spiele halt gern Gitarre und habe hier mal was mitgebracht und es geht quasi überhaupt nicht ums Aussehen. Zumindest vordergründig. Aber bei
es
ihr
geht doch immer ums Aussehen.
Genau,
darf ich dann doch nochmal sagen, was ich vorher
genau,
sagen
also,
wollte?
Genau, also um kurz glaub, die Frage zu stellen. Also es scheint nicht um das Aussehen zu gehen, weil sie spielt halt einfach nur mal so Gitarre. Aber eigentlich geht es bei ihr darum, also bei ihr ist es wichtig, dass das Aussehen nicht wichtig ist, aber trotzdem geht es wieder um das Aussehen. Warum ist das so?
Okay, darf ich trotzdem was zu dem Ding vorher sagen? Das war noch nicht
abgeschlossen. Kannst du gerne machen. Wir machen eine Klammer.
Okay. Nee, weil ich nämlich tatsächlich ganz, glaube ich, so, um es nochmal so in eine größere Ebene zu heben, irgendwie, sorry, so ein Männer-Move, pardon.
Oh ja, das ist echt hier Mansplaining, ey, zum Kotzen.
Aber ich find's tatsächlich so, ich glaube im Grunde genommen diese ganzen, ich glaube, man muss das tatsächlich so, diese Art von Musik ist so eine Post-Track-Musik, ne? Also das ist so der Versuch von Pop, irgendwie diese Pop-Krise der 90er, als auf einmal diese Songs so scheißegal wurden, irgendwie zu überwinden. So. Da sind die alle durchgegangen. So. Und offensichtlich haben es die Frauen dann irgendwie geschafft, da die interessanteren Sachen rauszuziehen. Aber vielleicht ist das, was die machen, so, nämlich tatsächlich so den so aus Fragmenten von Tracks dann doch wieder Songs zu basteln. Also klar strukturierte, kurze Einheiten mit Strophe und Refrain, die aber trotzdem irgendwie merkwürdig unmelodisch sind. Ne? Die kann man irgendwie, so kein kleines Kind, das Beatles-Melodien nachsingt, würde irgendwie FKA Twix nachsingen können. Das funktioniert irgendwie nicht. Das sind letztendlich so Miniatur-Tracks.
Vorstellung ist.
Vielleicht die Kinder von Jens Balzer.
Die werden den Teufel tun.
Aber ich finde es tatsächlich so die Frage, so ein bisschen irgendwie, ob diese Art von Körperlichkeit, also dieses, wir basteln da jetzt irgendwie diese, aus diesen Ruinen von diesen Utopien von Rave, basteln wir uns jetzt wieder so Songs zusammen, die aber dann durch eine ganz, ganz massive körperliche Präsenz zusammengehalten werden müssen.
Ja.
Ob das nicht jetzt tatsächlich so ein bisschen die andere Seite die Kehrseite der Medaille ist von Männern, die so hauntologisch ihre Trauer an dieser Zeit abarbeiten, so irgendwie. Also noch körperloser letztendlich werden, irgendwie in so einer merkwürdigen Retro-Schlaufe so irgendwie. Aber lass uns dann jetzt, weil wir wollen darüber gar nicht reden, sorry.
Wir stellen das, was ich gesagt habe, kurz zurück, weil ich möchte gerne an deinem Punkt bleiben und das auch in die Runde weitergeben, weil das ist total interessant mit Rave, mit Techno, weil in den 90er Jahren ist ja so eine Art Masse entstanden, da ist quasi... Also der Techno hat quasi sich von einer Galionsfigur, die auf der Bühne steht, gelöst und dann wurde plötzlich die Party der Star. Also nicht mehr ein Star auf der Bühne ist der Star, sondern wir alle sind der Star, weil wir eine Gemeinschaft sind. Dann gab es irgendwann so Stars wie David Guetta, so EDM-Größen, die dann die Männer waren, die hinter dem Mischpult stehen und die Technik irgendwie beherrschen. Und da habe ich mich gefragt, weil das sind ja anonyme Stars. Also ich glaube, lange wusste niemand, wer David Guetta ist. Es war auch irgendwie scheißegal, wie er aussieht. Oder zumindest war das wie so jemand, wo es halt nicht darum ging, dass er der Popstar ist, der irgendwie gut aussieht und vielleicht tanzen kann, sondern das ist halt der Mann, der hinter Mischpult steht, der hat da irgendwie Musik und Technik mitgebracht. Aber wie der jetzt aussieht, ist halt eher so zweitrangig. Und da habe ich mich gefragt, ist das der Grund, warum es keine... keinen weiblichen DJ-Star gibt oder keinen weiblichen David Guetta, weil das Aussehen bei jemandem ja eher so zweitrangig ist, dass das gar nicht möglich wäre oder noch nicht möglich ist für eine Frau. Also warum gibt es keinen weiblichen David Guetta, wo der halt, die halt anonym da ihre Sachen produziert und auch irgendwelche Hits produziert, die auf Ibiza gespielt werden? Jens, was glaubst du?
Ich glaube, das liegt an zweierlei. Also, wir reden ja jetzt dann quasi von der, sagen wir mal, EDM-Generation der letzten 5 bis 6 Jahre.
Ja, in dem Fall, ne? Also, jetzt, ja, genau. Also weg von den 90ern.
Das ist halt irgendwie keine, das ist keine Clubmusik, das ist Stadionmusik oder das ist halt irgendwie Ibiza oder Las Vegas oder, ne? Also dieses Ganze. So. Und da geht es ganz klar darum, dass nicht mehr die ravende Menge der Star ist, sondern der DJ. Der DJ ist aber in dem Sinne auch nicht der Star, dass man ihn jetzt irgendwie groß auf der Leinwand sieht. Also es gibt ja keine riesigen Screens, wenn jetzt Avicii, Gott hab ihn selig, irgendwo auflegte oder David Guetta oder Robin Schulz. Und da gibt's drumherum gibt's einfach eine riesige Maschinerie an Buffbomben und Stroboskop und hast du nicht gesehen. Also so zirzensischer Kram. Die Leute werden halt von einer gewaltigen Maschine überwältigt, die von einem Mann gesteuert wird. Und ich glaube, das ist irgendwie, also diese maskuline Überwältigungsgeste, die jetzt irgendwie dir eigentlich in den 90er, Nuller Jahren queere und auch auf eine sehr befreiende Weise entmaskulinisierte Clubmusik jetzt wieder übernommen hat im EDM und in dieser Stadionmusik, die will offenbar auch das Publikum, übrigens auch das weibliche Publikum, also die 20- bis 25-jährigen Mädchen, die wollen da irgendwie Männer sehen. So, und das ist irgendwie, und das hat natürlich dann auch damit zu tun, dass es dann in diesen Bereichen dann auch wieder in der klassischen Musikindustrie angesiedelt ist oder eben nicht nur in der klassischen Musikindustrie, sondern ganz stark in der globalen Eventindustrie. Das geht ja jetzt nicht mehr über Schallplattenlabel, sondern über Eventveranstalter, die dann gleichzeitig MED-Raves in Las Vegas, Shanghai und Dubai organisieren. So, und das ist ganz klar patriarchal strukturiert, und da wollen ganz klar, das, im Übrigen muss man natürlich dazu sehen, das sind dann auch DJs, die auch ganz viel vor irgendwelchen Scheichs und Oligarchen spielen. Und da, also schon deswegen, wegen dieser globalen Einsätze, ist es völlig undenkbar, dass das eine Frau in die gleichen Regionen vorstößt. Also da sind wir wirklich wieder im, sagen wir mal, Gender-Paläolithikum.
Aber jetzt, um da nochmal den Bogen zu schlagen und auch wieder zurück zu Courtney Barnett zu kommen, als eine mögliche Stellvertreterin von Folk- oder Rockfrauen, wo das Aussehen eben nicht so wichtig ist wie bei Seth Dalitza oder FKA Twix. Glaubt ihr, es ist überhaupt möglich, egal in welchem Genre man als Frau Musik macht, dass das Aussehen keine Rolle spielt? Frage in die Runde.
Na, es hat ja genug Pop-Avantgardistinnen gerade um 2010 rumgegeben, die einfach nie zu sehen waren. Also alles, was im Grunde der gesamte erste...
Grimes zum Beispiel?
Grimes am Anfang hatte ja auch irgendwie so Gazelle Twin immer verschleiert irgendwie. Also auch viele Produzenten, die aus diesem Witch House und Chillwave-Umfeld kamen, Butterclock irgendwie, also die halt oder dann immer nur im Dunkeln auftraten oder maskiert wie die Männer ja damals auch. Aber es gab ja, das ist ja das Interessante, dass der, sag mal so, der erste Pop-Underground, der sich eigentlich während der ersten Blüte der sozialen Netzwerke entstanden ist, also als YouTube dann wirklich reinkickte als Distributionskanal circa 2008, 2009, dass der eigentlich auf Verschwinden, Entzug, Entkörperlichung setzte. Also da in dem Moment, wo man halt ganz stark in den sozialen Netzwerken überdefiniert und immer schriller wurde und immer stärker ausgeleuchtet, desto da nahm man dann, also Männer genau wie Frauen irgendwie künstlerisch irgendwie ihre Körperlichkeit dann komplett zurück. So, also das, und da gab es dann schon Möglichkeiten, sich zu entziehen, aber halt nur um den Preis, dass man sich vollständig entzieht und gar nicht mehr zu sehen ist.
Also ja, auch der Entzug, um sich sozusagen, um überhaupt noch Aufmerksamkeit erzeugen zu können. Also es ist ja auch, also wenn man ständig präsent sein kann, dann ist der Entzug ja auch ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich glaube, es war in gewissem Sinne ja eine Gegenbewegung auch dazu.
Ich finde allerdings auch, man darf vielleicht aber auch nicht unterschätzen, dieses Mikro klingt ja völlig anders als das andere. Voll faszinierend. Man darf allerdings auch nicht unterschätzen, dass man nicht sagen kann, ein sexualisierter Körper ist dann ein sexualisierter Körper, wenn er irgendwie sich nackt räkelt, so, ne? Also ich ahne, dass auch Courtney Barnett von schüchternen Jungs von 25 als Sexsymbol wahrgenommen wird, so irgendwie.
Von 25-jährigen Frauen.
Oder von 25-jährigen Frauen, ne? Also ich ahne, dass tatsächlich diese Utopie da irgendwie nicht aufging, zu sagen, dass es irgendwie bei den Riot Girls oder so scheißegal, ne? Also klar hast du dann irgendwie, es, dachte neulich irgendwie an die Tage an Le Tigre irgendwie, die ja dann so ein, mit so Schnurrbart irgendwie aufgetreten sind, so irgendwie, ne? Aber das ändert ja nichts daran irgendwie, dass das trotzdem eine Inszenierung von Attraktivität letztendlich ja trotzdem darstellt, so.
Darf ich noch ein Wort zur Gitarre sagen, weil ich jetzt gerade
das Antiprogramm dazu gerne
die Gitarre mit reinkam. Es ist jedenfalls interessant und weil du gefragt hattest, wenn jemand wie FKA Twigs so elektronische Musik macht, was dann mit dem ob man dann irgendwie der Körper, weil die Musik so abstrakt ist, der Körper jetzt so besonders
genau als Gegengewicht.
Interessant ist das aber nur am Rande irgendwie, dass es gab ja so das war ja auch so 2012 2013 glaube ich, es gab dann so FKA Twigs, die dann aber auch wirklich ganz konsequent, da geht es wieder um Selbstermächtigung, also wirklich ganz konsequent bei einem vergleichsweise kleinen Label geblieben ist, also jedenfalls nicht zu einem international operierenden Major gegangen ist. Und es gab drumherum einige Künstlerinnen, zum Beispiel Banks, das kam ja etwa gleichzeitig, die auch so 2-3 Tracks vor Debütalbum hatte, die so ähnlich klangen wie FKA Twigs, die wahnsinnig interessant waren, fand ich damals irgendwie, weil das auch so ein roboterisierter R&B war, wo sie selber so ein bisschen Cyborg-mäßig klang, wegen einer stark Vocoder-verfremdeten Stimme. Die ging dann zu Universal und kriegte von Universal als erstes eine Gitarre in die Hand gedrückt und so eine Art Jazz-Band von Mitmännern drumherum gestellt. Und schon als die beim ersten kleinen Showcase, ich glaube, das war eine Berghain-Kantine hier in Berlin, und dann ging man dahin, hatte diese ersten 3 Tracks im Ohr und war wahnsinnig enttäuscht. Das ist so, okay, da hat sie jetzt irgendwie, da ist so der klassische Major-Produktmanager wieder angekommen, hör mal, das Mädel, das kann nicht sein, irgendwie, die muss dann, damit sie halt auch die weißen heterosexuellen Männer erreicht, denen die elektronische Musik zu abstrakt ist, muss da jetzt irgendwie so eine Art Jazz, so eine Gitarre und mit Jazz, mit Besen gespieltes Jazz-Schlagzeug dazu. Da gab es dann noch 2 oder 3 Jesse Wares, auch so ein Beispiel. Das heißt, es ist gerade in der Generation von jungen Künstlerinnen ist mir das Beharren auf elektronischen Mitteln, elektronischen Produktionsmitteln, die sie selber im Zweifelsfall auch mit männlicher Unterstützung, aber im Prinzip eben souverän beherrschen können, ist eine ganz klare Form der Selbstermächtigung irgendwie. Und solange irgendwie da kein PM in die Gitarre in die Hand drückt, irgendwie sind sie bei sich selbst. Das finde ich als wenn man so einen kritischen Blick darauf hat, irgendwie auch nochmal ganz wichtig festzustellen.
Es geht ja auch einher mit der technologischen Weiterentwicklung, dass halt Programme Musikprogramme so, die kann man umsonst, die sind entweder auf einem Apple-Computer schon vorinstalliert oder man kann sie umsonst runterladen. Und natürlich, umso zugänglicher die Technologie zur Musikproduktion wird, umso einfacher ist es eben auch für Frauen, sozusagen sich das selber anzueignen und sich dann selber wirklich im Schlafzimmer an den Laptop zu setzen und das anzufangen. Und vielleicht kommt daher auch das, dass es dann einfach sehr, sehr, sehr von ihnen gesteuert, also einfach sehr eigenmächtig irgendwie kontrolliert, weil es daher kommt, dass sie alleine mit sich am Schreibtisch angefangen haben, das zu machen.
Wobei ich habe tatsächlich nochmal eine letzte Lanze für die, also ich meine, wir haben alle keinen Bock mehr.
Aber ganz kurz, wir müssen noch über Helene Fischer und Lana Del Rey reden, oh Gott. Können wir, wollen wir. Sag gerne noch deinen Punkt.
Ich wollte tatsächlich nur einwerfen, dass natürlich trotzdem in der gelebten Emanzipation in deutschen Provinzen, glaube ich, die Gitarre trotzdem für Frauen eine wahnsinnige Rolle spielt. Ne? Also es ist trotzdem auch so musikhistorisch betrachtet, ohne die Riot Girls beispielsweise die Musikindustrie noch viel, viel patriarchaler geprägt werde. So, ne? Also dass da tatsächlich so erstmal die Aneignung auch von diesem unglaublich phallischen Instrument tatsächlich auch schon trotzdem ein ganz, ganz wichtiger Moment irgendwie ist, so irgendwie, dass es natürlich in der konkreten High-Class noch was anderes ist, so geschenkt auf jeden Fall.
Ich habe nochmal ganz provokant Miley Cyrus an den Bildschirm geworfen. Die ist ja jetzt mittlerweile wieder züchtig, aber die ist für mich oder einigermaßen. Die hat ja jetzt in ihrer Wrecking Ball-Zeit die weibliche Selbstermächtigung quasi benutzt oder vielleicht war es auch wirklich so, das ist jetzt erstmal zweitrangig, um zu zeigen, ich bin so eine starke Frau, ich löse mich von meinem ganzen braven Disney-Kontext, genauso wie es Britney Spears vor ihr getan hat, genauso wie es Christina Aguilera vor ihr getan hat. Und ich frage mich bei ihr immer oder habe mich damals gefragt, vielleicht kann man die Frage auch nicht beantworten, aber wann ist diese Art von Selbstermächtigung wirklich Selbstermächtigung und wann macht man sich damit wirklich trotzdem zum Sexobjekt, weil am Ende steht doch trotzdem da eine nackte Frau auf der Bühne, die halt von Männern angegiert wird und von Frauen.
Ich habe mich immer gefragt, warum ich Miley Cyrus so wahnsinnig uninteressant finde. Also eigentlich ist er total...
Weißt du's?
Nee, also, aber ich kann mir auch lange Texte in von klugen Leuten drüber durchlesen, aber ich finde einfach, das eine der wenigen Künstlerinnen, wenn ich sage, dass mir das einfach von vorne bis hinten nicht interessiert. Und ich glaube, das könnte damit zusammenhängen, dass das alles einfach so wahnsinnig aufgesetzt wirkt. Also ich glaube der keinen einzigen künstlerischen Move. Ob die jetzt irgendwie Disney-Pop macht oder mit den Flaming Lips irgendwelche Pseudo-Avantgarde-Platten aufnimmt, irgendwie das ist alles irgendwie blöd, oder?
Dann lass uns kurz über Helene Fischer reden.
Vielleicht gibt es ja auch jemanden hier, Miley Cyrus-Fans.
Es gibt
Fans, vielleicht nicht, aber also ich hatte, also der Disney-Kram sozusagen, der war schon unglaublich aufgesetzt, der war ja auch aufgezwungen von außen, ne, und stark sozusagen von Erwartungshaltungen und Regeln geprägt, aber, und natürlich war das sehr geplant, was sie da gemacht hat, diese krasse Provokation, sich nackt auf so eine Abrissbirne zu setzen oder halt auch in so einem durchsichtigen Outfit halt irgendwie rumzutwirken bei, ich weiß gar nicht, waren es die VMAs oder...
Ja. Dieser Zunge und...
Aber das habe ich ihr tatsächlich eher abgenommen, weil irgendwie, also alleine, weil es einfach eine krasse Befreiungsgeste ist und weil ich ihr angesehen habe, dass das befreiend auf sie wirkt, insofern ja. Bin ich da, also finde ich das schon interessant.
Aber Steffen, du jetzt mal, du als Beobachtender, als Mann. Nein, aber hast du ihr das abgekauft? Hast du dich davon bedrängt gefühlt? Hast du sie als starke Frau wahrgenommen oder ist sie dir auch egal wie Jens Balzer?
Sie ist mir tatsächlich auch ein bisschen egal. Also ich fand es tatsächlich, was heißt egal? Ich fand es natürlich schon auch beeindruckend, wie sie es geschafft hat, innerhalb von kurzer Zeit so eine Underground-Ikone zu werden, die dann mit den Flaming Lips irgendwelche weirden Alben aufnimmt und so irgendwie. Aber ich meine, ich glaube, ich bin da so ein bisschen bei dir. Ich fand es bei ihr tatsächlich bewundernswert im Grunde genommen, wie geplant auch immer so. Letztendlich hat die Welt sie dazu gezwungen, ihre Pubertät in der Öffentlichkeit zu verbringen so irgendwie. Und dann ist es halt, dann gibt es halt keine coolen Moves so irgendwie. Dann ist es halt vielleicht auch ein okayer Move, nackt an der Abrissbirne irgendwo lang zu schwirren, wenn es einem so whatever gets you through the night so letztendlich.
Eine andere Frau, die vielleicht egal ist und vielleicht auch nicht. Also ich glaube, Jens Balzer ist... bisschen Fan, kann man sagen. Annette Scheffel eher nicht so.
Nachdem Jens Balzer hier gerade uns erklärt hat, dass er Miley Cyrus uninteressant findet, kann man ja gleich.
Es muss zu allem eine Meinung geben, aber Helene Fischer, die übrigens reingeslidet ist, als du cooler Move gesagt hast. Ich habe mich sehr gefreut. Auf jeden Fall, die zwar nicht an Abrissbirnen hängt, aber gerne von irgendwelchen Decken und auf irgendwelchen Schaukeln und da ihr Sportprogramm auf der Bühne vollzieht. Da hast du, Jens, in deinem Buch geschrieben, dass sie die deutsche Lady Gaga ist, dass sie eine Aneignungsmaschine ist, dass sie für nihilistischen Postfeminismus steht, was viele Hörer, also ich weiß nicht, ob viele Hörer von Helene Fischer sich all diese Gedanken machen. Du tust es dankenswerterweise. Warum findest du sie so eine interessante Figur in der deutschen Poplandschaft?
Nee, erstmal finde ich sie interessant, weil sie so groß ist. Also es hat ja in den letzten Jahren irgendwie keinen anderen Star gegeben aus der Generation, der in so kurzer Zeit so groß geworden wäre irgendwie und offenbar dermaßen viele Menschen begeistert und auch viele Menschen abstößt. Also bestimmte Themen setzen sich von allein. Also so, ich finde erstmal, dann gehe da auch ins Olympiastadion und frage mich, warum sind jetzt hier 80.000 Leute und was denken die, wenn sie sich das hier ansehen? Und ich finde dann, wenn man dann wirklich mal hingeht und sich so im Ganzen, es ist ja immer so auch lange drei Stunden mit Helene Fischer irgendwie aussetzt, dann sieht man wahnsinnig viel, was irgendwie auf verwirrende Weise auch so aus der Pop-Avantgarde kommen könnte, weil das ist ja so, also diese Konzerte sind ja wie so randomisierte Spotify-Playlisten, also sie spielt so ein paar von ihren eigenen Songs, aber dann auch irgendwie das Beste aus den 60ern, 70ern und 90ern, dann wird plötzlich Daft Punk und Gothrock aus den 80ern und dann nochmal Prince gecovert, irgendwie. Also es ist so wahnsinnig eklektisch, auch in der Art und Weise, wie dann so ihre Humta-Schlagermusik dann mit so neueren, wie auch immer, so Ibiza-Beats dann versetzt wird, so auch bei den Konzerten mit großem Erfolg. Also das ist ein großer, eine extrem schriller Eklektizismus, wenn man sich das wirklich mal ganz auskostet. Und das finde ich interessant, weil es das in diesem High-End-Mainstream-Schlagerbereich in Deutschland nie gegeben hat. Weil der Schlager war ja immer extrem national territorialisiert, also von der volkstümlichen Musik herkommen. Da ging es ja immer darum, dass man irgendwie seine, ne, so wie den ganzen MDR dritten Programmsendungen da, so seine Heimatpreis. Und das hier ist unter Lede Fischer ist eigentlich eine Form von komplett heimatloser Schlagermusik. Und das finde ich eine historisch neue Entwicklung, die ich erstmal interessant finde.
So. Du hast im Buch geschrieben, sie ist ein hyperaktiver, sich unaufhörlich von einer Erscheinungsform in die nächste transformierender Organismus. Und wirkt doch zumeist mechanisch und leidenschaftslos, roboterhaft desinteressiert und undurchsichtig. Steffen, du hast über sie mal gesagt, dass du seltsam findest, dass sie auf der einen Seite so super sexuell ist mit so kurzen Glitzer-Hotpants und auf der anderen Seite du sie absolut als asexuelles Wesen wahrnimmst. Wie erklärst du dir das?
Naja, also ist jetzt natürlich eine Frage. Naja, also zuerst mal ja.
Woher kommt dieser Widerspruch?
Nee, ich fragte mich gerade, als du geredet hast, irgendwie, ob sie so die wir haben ja vorhin schon über sie geredet und uns über, also ich dachte schon, im Grunde genommen läuft so die Pop-Geschichte auf jemand wie sie raus irgendwie. Aber ich dachte gerade, ob sie einfach so ein postsexuelles Body Spice ist, ne? Also so eine, ich meine, sie betont ja tatsächlich ihre Hyperkörperlichkeit kommt aus ihrer Sportlichkeit ja auch zu ganz, ganz großen Teilen raus. Das ist ja im Endeffekt ist das ja Gerätturnen mit ein bisschen Singen so irgendwie. Und das hat natürlich dann eine krasse Stärke, aber ja, sie hat halt nichts Verruchtes an sich irgendwie, ne? Also sie glänzt so und sie stellt Sexualität irgendwie dar, aber es bleibt halt trotzdem Turnen so irgendwie.
Es bleibt was?
Das Turnen. Sie turnt und singt. Aber ist natürlich ja trotzdem total geil, wie du ja schon sagst. So, ne? Also sie ist ja trotzdem so eine mega abgefahrene Zitatemaschine, die dann irgendwie nochmal Prince reinbringt und danach halt irgendwie den Gabalier auf die Bühne holt oder so. Wo aber ja halt auch wirklich alle Elemente nicht mehr real für uns Popdiskursen-Hasen überhaupt nicht mehr zusammenpassen.
Ich würde ganz kurz, weil wir nur noch ein paar Minuten haben, kurz in die Runde gucken, ob es irgendwelche Fragen gibt für unsere drei Speaker. Ist, ne? Irgendwas, was sich aufdrängt? Eine? Bitte?
Hallo.
Hallo.
Also es ist weniger eine Frage als eine Anmerkung zu dem Mädchen mit der Gitarre, weil ich sehr interessant finde, dass bei Miley Cyrus auf der Abrissbirne über Authentizität gesprochen wird und nachgedacht wird. Aber andererseits ist ja ein Mädchen, was sich hinstellt, sagt, ich spiele jetzt Gitarre und ich habe ein T-Shirt an und kein hautenges Glitzer-Outfit. Da wird dann gleich gesagt, ja, das Aussehen ist egal. Also dazu würde mich jetzt mal interessieren, was ihr dazu noch zu sagen hättet.
Verstehe ich total deine Anmerkung.
Ja. Ich würde es eher sagen, nur ganz kurz, dann ist Jens dran, ich würde eher sagen, das Aussehen ist nicht egal, sondern es ist genauso wichtig wie bei der anderen, nur es wird so getan, als wäre es unwichtig. Aber trotzdem ist es wichtig, dass es unwichtig ist. So würde ich es sehen.
Ja. Ich möchte ich glaube, wir müssen Schluss machen, aber ich möchte abschließend noch sagen, ich habe nichts gegen Gitarren, falls dieser Eindruck entstanden sein sollte. Irgendwie. Das war das nur, nein, ich finde auch irgendwie, auch Gitarre spielende Frauen immer toll, egal wie sie aussehen. Also das, ich fand nur in dem, interessanterweise ist es scheint mir in bestimmten Bereichen doch eine Selbstermächtigung gewesen zu sein, darauf verzichten zu können. Das hängt damit zusammen, dass, was hier eben schon gesagt wurde, irgendwie, dass noch nie so viel weibliches Talent gleichzeitig irgendwie aufgetaucht ist, wie in der Zeit, als plötzlich die Produktionsmittel auf den Laptops so demokratisiert wurden. Also seit da GarageBand und Logic und so häufig irgendwie vorinstalliert sind. Das ist im Grunde wie die DIY-Phase, die ja auch irgendwie so im Postpunk in den Ende der 70er Jahre viele Frauen nach vorne gebracht hätten, hat die das vorher gar nicht die Möglichkeit hatten.
So. Ganz kurz noch mit so als letztes Ding. Ich glaube, man darf halt auch nicht unterschätzen irgendwie, dass es im Grunde genommen im Popdiskurs immer so ist, dass man ganz viele Sachen, die super wichtig sind, einfach nicht als cool genug empfindet, sich viel Gedanken drüber zu machen. Ich glaube, das geht vielleicht Mark Ronson auch so und Mark Foster, über die wir auch nicht irgendwie geredet hätten, weil wir auch nicht über männlichen Nichtkörper im Pop geredet hätten, sondern natürlich über She-Pop so irgendwie, weil das halt das Ding ist, was irgendwie Spaß macht zu diskutieren. So. Und ich glaube, daher kommt so ein bisschen unser Zittern so und unser fehlendes Nachdenken, wenn es dann um so banale Sachen geht, wie warum diskutieren wir einfach nicht mehr wirklich aus, was eigentlich diese Songwriterin, was eigentlich, wie heißt die Lou Phoebix, weißt du, wen ich meine? Alice Bibilou irgendwie macht oder so. Ja, müssten wir eigentlich machen, das nächste Mal.
Ob die nicht vielleicht noch viel mehr zur Selbstermächtigung beiträgt, indem sie sich eben nicht präsentiert. Aber es gibt, wie wir gesehen haben, sehr viele Frauen, über die man sprechen kann, die sehr viele Frauenbilder anbieten, die immer irgendwo zwischen Subjekt und Objekt sind. Wir hätten noch sehr viel weiterreden können. Ich bedanke mich sehr für Ihren Input. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag noch. Applaus